Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zoom Talk. Wie immer haben wir für euch wieder einen Gast und, das ist ja jetzt inzwischen auch schon fast üblich geworden, auch einen neuen Co-Moderator. Den möchte ich gerne als erstes vorstellen. Herzlich willkommen, Moritz. Moritz Kröger ist unser CTO bei Sumcomo Sapiens. Und wir freuen uns, dass du dabei bist, Moritz. Vielleicht sagst du noch zwei, drei Worte zu dir.
Sehr gerne. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Moritz Kröger. Ich bin jetzt seit mittlerweile 7 Jahren bei Sumcomo. Softwareentwickler ist meine eigentliche Berufung. Ich habe das auch am Anfang bei Sumcomo noch gemacht und durfte mich dann sukzessive in weitere Positionen einarbeiten und freue mich jetzt, Sumcomo größtenteils administrativ zu unterstützen in meiner Funktion als CTO.
Ja, und jetzt tauchen wir ab auch wieder in eine ganz spannende Facette der Versicherungswelt, nämlich in das Assekurateurgeschäft, das ja auch schon unheimliche Tradition hat. Ich glaube, es gibt Assekurateure im deutschen Markt, die sind schon 170 Jahre alt. Aber wir haben jetzt einen Gast, der ist noch nicht ganz so lange dabei, aber auch schon ziemlich lange. Und zwar ist das Holger Koppius. Aktuell baut er gerade ein neues Unternehmen auf namens Agencio, aber ist schon ganz lange, wie gesagt, in diesem Geschäft tätig. Und erstmal herzlich willkommen. Und Holger, vielleicht kannst du dich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen.
Ja, herzlichen Dank, lieber Ingolf. Ja, mein Name ist Holger Koppius, 56 Jahre alt und tatsächlich auch schon über 2 Jahrzehnte in der Assekurateurwelt zu Hause. Und ich bin sehr dankbar über die Einladung. Ich freue mich. Vielen Dank.
Ja, toll, dass du da bist. Jetzt haben wir eben schon dieses Wort Assekurateur ein paar Mal in den Mund genommen. Warum gibt es die eigentlich, diese Assekurateure? Was ist das eigentlich?
Ja, also du hast es ja eben gerade so schön gesagt, zu 170 Jahre. Also da habe ich dann irgendwo was überlesen. Ich habe mich natürlich mit dem Thema auch ein Stück weit befasst. Und da kann man ja schon fast einen Griff in die Feder der Klamottenkiste wagen, nämlich zu einem Zeitpunkt, als im Kino noch ein Klavier stand, die Filme anfingen in Schwarz-Weiß und die Dialoge mit Untertitel belegt waren, also genau 100 Jahre, das ist jetzt so mein Zeitsprung, den ich habe. Und den findet man tatsächlich eher im norddeutschen Bereich, insbesondere in der Transportversicherung. Und das ist so das, was ich dann kennengelernt habe und kennenlernen durfte, was das Assekurateurwesen betrifft, wo die Gründe liegen. Heute ist das natürlich ein Stück weit anders. In den 90er Jahren gab es dann eine andere Welle von Assekurateurgründungen. Dort wurden dann Konzeptmakler, Maklerpools mit weitreichender Zeichnungsvollmacht ausgestattet, lag aber auch an der Technik von damals, nämlich da hat eine Urkunde für 3 bis 9 Monate gedauert, bis sie polisiert war, wenn Deckungskonzepte das Wording in die Police des Versicherers mit eingebunden werden sollten, konnte das technisch nicht umgesetzt werden. Und von daher haben sich dann Konzeptmakler und Pools dazu entschlossen, auch einen Assekurateur zu gründen. Also so viel dazu.
Und im Moment ist es so, dass das gerade wieder boomt. Ganz viele unterschiedliche Spieler denken über Assekurateure nach. Die Großmakler wollen damit irgendwie ihren strubbeligen Privatkundenbestand so ein bisschen sortieren, indem sie einen Assekurateur gründen. Und auch diese ganzen Insurtechs, die wir heute im Markt sehen, die auch selber Produkte machen wollen und vertreiben wollen, starten häufig nicht mit einer richtigen Versicherungslizenz, weil sie da natürlich einen erheblich höheren Kapitalaufwand hätten, sondern starten eigentlich erstmal als Assekurateur und haben dann 1, 2, 3 Risikoträger. Auch Kunden von Sumcomo, wie zum Beispiel Freeo, arbeitet im Grundsatz hier als Assekurateur. Nexible hat so angefangen. Und vor allen Dingen gibt es eben viele, und das ist eben die Quintessenz von dem, was ich eben gesagt habe, die auf der grünen Wiese jetzt nochmal neu anfangen, etwas Neues aufbauen wollen. Holger, kannst du dir vorstellen, was ist die Motivation, auf der grünen Wiese heute einen Assekurateur zu bauen?
Natürlich. Ich will aber gerade nochmal drauf eingehen, was du gesagt hast. Denn dass Makler auch Assekurateur gründen, liegt an dem BGH-Urteil aus dem Jahr 2016 zum Beispiel, wo dann auch ganz klar geurteilt wurde, dass Makler keine Schadenregulierung vornehmen dürfen. Also das, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt gewesen, warum es vor 3-4 Jahren dann auch zu massiven Assekurateurgründungen kam. Oder auch Assekurateure, die von Versicherer selbst gegründet werden, also insbesondere durch den Verdrängungswettbewerb, den Kostendruck, die Schnelllebigkeit auf dem Markt, dass dann neue Produkte mit einem hauseigenen Assekurateur schneller auf den Markt kommen können. Und das Spannende ist jetzt auch, warum Insurtex als Assekurateur, du hast schon gerade gesagt, da gibt es eine ganze Menge Vorteile. Ich brauche weniger Kapital, ich brauche auch weniger Zeitbedarf, insbesondere wenn man an die Regularien und an die Personalanforderungen denkt, wie Aktuar, Risikomanager, Compliance Officer und so weiter. Das sind natürlich Riesenhürden für einen Insurtech, direkt als Erstversicherer zu starten. Da ist das mit dem Assekurateur wesentlich einfacher. Ich komme viel schneller an den Markt und kann darüber hinaus, wenn die Marke eingeführt worden ist und die Produkte auch Absatz gefunden haben, dann kann ich zu einem späteren Zeitpunkt ganz entspannt und locker die Schritte zum Full-Stack-Insurer vorbereiten. Das sind so die Hauptgründe.
Ja, das Kapitalthema wurde auch in den letzten Wochen viel diskutiert, weil ja die BaFin deutlich gemacht hat, dass sie im Prinzip so viel Kapital am Anfang der Gründung sehen will, dass der neue Versicherer durchfinanziert ist, bis er das erste Mal schwarze Zahlen schreibt. Jetzt wissen wir ja, die Branche ist nicht so schnell, auch in dieser Hinsicht. Also es dauert halt bei solchen Business Cases auch locker mal mindestens 7 Jahre oder so, bis man schwarze Zahlen schreibt. Und der Kapitalbedarf ist schon immens.
Gigantisch, ja.
Aber gibt es auch Nachteile, als Assekurateur zu starten und nicht gleich als Erstversicherer?
Na ja, gut, das sind natürlich auch politische Dinge, die einen erwischen können. Wenn sich der Risikoträger, der Versicherer aus irgendwelchen Gründen während der Startphase zurückzieht zum Beispiel. Oder wenn, also politische Gründe könnten das Motiv sein oder auch Schadenquoten. Das sind, sag ich mal, Gefahren, die man dann auch ausgesetzt ist als Assekurateur, die man natürlich als Erstversicherer selbst in der Hand hat, Gegenmaßnahmen zu steuern und zu lenken. Also da ist man da als Assekurateur deutlich schwieriger unterwegs, was diese Dinge betrifft.
Man hat manchmal das Gefühl, dass ganz viele so Insider in der Branche da ganz behende mit umgehen, mit diesem Wort Assekurateur oder MGA. Aber wenn man das irgendwie nachlesen will, ist dieser rechtliche Status zwischen Maklerwelt und Versicherer nirgendwo klar beschrieben. Oder täuscht das?
Na, du hast schon recht. Also das Gesetz unterscheidet ja zwischen Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler. Also der Versicherungsmakler oder der Vermittler, die sind ja in der Gewerbeverordnung in das Vermittlerregister einzutragen. Der Begriff des Versicherungsmaklers ist im VVG ganz klar definiert, aber es fehlt tatsächlich an einer gesetzlichen Definition für den Assekurateur, das ist so.
Dann aber jetzt vielleicht mal, du hast gar nicht über deine bisherigen Stationen gesprochen, ist auch gar nicht so wichtig, zu deinem neuen Projekt Agencio. Wie bist du darauf gekommen? Was ist deine Vision?
Ja, als Urgestein ist das natürlich das Assekurateurwesen mein Spezialgebiet. Ja, dafür brenne ich ja auch. Und da habe ich mir tatsächlich schon die Frage gestellt, macht das eigentlich Sinn, jetzt die 200. Haftpflichtversicherung auf den Markt zu bringen? Also das ist ja nun alles andere als spektakulär. Und braucht das überhaupt der Markt? So, aber wenn man sich Red Ocean und Blue Ocean anschaut, und da kann ich dann schon sagen, ja, das macht tatsächlich Sinn, wenn man nämlich den Klimaschutz im Markt betrachtet. Da gibt's nämlich relativ wenig Anbieter. Und den Anspruch zu haben, den ersten klimaneutralen Assekurateur zu gründen, der hat mich auch deshalb beflügelt, wenn man sich die Vorgabe der BaFin anschaut, nämlich dass nicht nur Governance und Soziales, sondern auch die Umwelt eine ganz klare Vorgabe ist.
Klimaneutraler Assekurateur klingt erstmal gut. Da denkt man jetzt an Elektrodienstwagen und irgendwie nachhaltige Bürogebäude oder so. Aber ich nehme an, das soll auch auf die Produkte ausstrahlen, das Thema Klimaneutralität.
Absolut. Ja, also gerade die Verbindung aus Versicherungsschutz und Klimaschutz. Wenn man das miteinander verbindet, das macht das Ganze ja interessant. Und deswegen auch den Mut zu haben, dass man das mit Haftpflicht, Hausrat, also mit den privaten Sachsparten gut miteinander verbinden kann. Das ist möglich. Und gerade heute Morgen habe ich jetzt noch ein bisschen an Wording an der Wohngebäude gefeilt. Und wie du schon gesagt hast, ein E-Mobilitätstarif, den möchte ich im nächsten Jahr auf den Markt bringen. Und auch genauso, was KMU betrifft, also Inhaltsversicherung und gewerbliche Haftpflicht, Betriebshaftpflichtversicherung, die sind für mich auch ganz wichtig im Portfolio.
Es gibt ja viele Makler und auch andere Anbieter, die so ein bisschen das Wort Grün schon im Namen führen. Also theoretisch Pioniere in diesem Bereich. Was kann man denn da noch besser machen als die jetzt nicht genannten, aber indirekt angesprochenen?
Naja, ich sag's mal so, was heißt besser machen? Die haben, glaube ich, alle so ein Stück weit einen anderen Ansatz, als den ich habe. Auf der einen Seite haben wir ja den Assekurateur, der den Markt kennt, die Versicherungsbedingungen kennt, auch die Prämienunterschiede kennt. Aber es gibt dann auch, wenn man den Klimaschutz mit in Betrachtung zieht und mit einbinden möchte, das sind natürlich dann Aufgaben, die jetzt nicht unbedingt in die Kernkompetenz eines Versicherers gehört. Und da sollte man schon, glaube ich, auf Assistenzleistungen, Dienstleistungen setzen, die von Spezialisten besetzt sind, wenn es um den Klimaschutz geht. Und diese beide Kombinationen miteinander zu verbinden, das ist die spannende Aufgabe. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen.
Das Thema Klimaschutz spricht ja üblicherweise eine spezielle Zielgruppe an. Ist das bei Agencio auch so?
Ja, absolut. Also Friday for Future, wenn man sich das angeschaut hat, noch vor, keine Ahnung, 2-3 Jahre, die Bilder immer im Fernsehen. Na klar, gibt's da auch Schulschwänzer, logisch, ganz bestimmt. Aber letztendlich ist das die Generation, die kommt. Das sind ja wirklich, hier geht's ja nicht irgendwie von A nach B mit Wechsel von Versicherungsgesellschaften, sondern hier haben wir ja eine echte Zielgruppe, die sich neu versichert. Und ich glaube auch, und das ist meine Meinung, wenn die von der Schule kommen, wenn die von der Ausbildung kommen, von der Uni kommen und sich dann zu einem Zeitpunkt befinden, wo sie sich selbst versichern, die sind so weit mündig, dass die sehr wohl und ganz genau hinschauen, bei wem sie sich versichern. Und ich glaube, dass das bei Gesellschaften nicht der Fall sein wird, die vielleicht in Rüstung, in Chemie, Gold und wie auch immer dort ihre Kapitalanlagen gebunden haben. Und deswegen glaube ich, dass ich hier als Agencio, als klimaneutraler Assekurateur von der ersten Stunde an da sehr glaubhaft bin und auch belegbar bin. Ich denke, das ist ganz wichtig und auch die nächste Zielgruppe ist ganz klar, auch die Menschen, die jetzt auch schon länger im Berufsleben stehen, sich aber mit dem Thema Klimaschutz befassen, dass wir ja auch hier die richtigen Antworten und ein passendes Angebot zur Verfügung stellen.
Kann man eigentlich die ganz Jungen in Zukunft noch so erreichen, wie so die etwas älteren Generationen, so wie wir, die tatsächlich, wie du eben sagtest, im Berufsleben stehen, die ja tatsächlich ganz überwiegend, wenn sie sich um Versicherungsschutz bemühen, noch den Makler ihres Vertrauens nach Hause kommen lassen oder mit einem Versicherungsagenten sprechen. Wird das zukünftig noch funktionieren in der Generation, die heute die Fridays for Future-Veranstaltung prägen?
Also hier muss man tatsächlich verschiedene Kanäle in Betracht ziehen. Also ganz klar ist die Öffentlichkeitsarbeit für die Zielgruppe der jungen Menschen ganz, ganz wichtig. Also die soziale Medien, Facebook ist jetzt schon bei den jungen Leuten gar nicht verbreitet, aber wenn es um Instagram, TikTok und solche Sachen geht, da ist das eine. Aber die Kunden, die bereits ja schon länger versichert sind, da tatsächlich erreicht man diese Kunden mit Unterstützung und Hilfe von dem Versicherungsmakler. Und wenn man dem Versicherungsmakler zeigen kann, dass Klimaschutz nicht Angst machen muss, sondern dass es sogar gelingt, vorhandenen Versicherungsschutz mit einer Prämie X den Schutz zu verbessern, vielleicht sogar noch die Prämie sogar noch günstiger gestalten zu können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Endverbraucher sich weigert, ein Produkt zu kaufen, was sogar den Klimaschutz und der CO2-Kompensation nutzt. Also da braucht man auch tatsächlich den Makler und da ist eine ganze Menge Aufklärungsarbeit wichtig.
Ihre avisierte Zielgruppe nimmt ja nun auch die Angebote oder Dienstleister, die Sie nutzen, also auch die Versicherung, die Sie nutzen, stärker in die Verantwortung als vielleicht ein normaler Kunde. Gibt es da von Ihnen eine Antwort, was Sie da auch anders machen wollen als Etablierte, um nun ja ihrer Verantwortung als klimaneutraler Assekurateur gerecht zu werden?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben einen ganz anderen Ansatz, nämlich eine ganz andere Kalkulation. Wir begrüßen nicht nur einen Neukunde, indem wir jetzt ein Bäumchen pflanzen, was ja auch gut ist, um Gottes Willen. Das will ich jetzt nicht irgendwo ins Lächerliche ziehen. Das ist wichtig, dass das auch gemacht wird. Aber wir haben einen anderen Ansatz. Wir kalkulieren nämlich schon in der Prämie Gelder mit ein, wo wir jedes Jahr und dann unabhängig von Neu- oder Bestandskunde Gelder für den Klimaschutz investieren. Und dafür benutzen wir dann auch externe Dienstleister als Assistenzdienstleister, die uns dann hierfür die Beratung geben und auch die Projekte nennen, wo es sinnvoll ist, dann die Gelder zu investieren.
Haben Sie da schon Partner im Blick aktuell oder ist das noch in der Findungsphase sozusagen?
Nein, da gibt es schon Gespräche und ich würde sehr gerne berichten, sobald die Verträge gemacht sind. Aber sehr, sehr gute Gespräche. Also ich freue mich richtig drauf.
Mhm. Was ich toll finde, ist, dass wir so eine enorme Awareness natürlich jetzt auch für das Thema Klimaschutz haben. Auch nicht zuletzt bei den Bundestagswahlen war es eines der ganz entscheidenden Themen. Andere Themen sind auch in diesen ganzen Diskussionen der KanzlerkandidatInnen sozusagen gar nicht vorgekommen. So Außenpolitik, Verteidigungspolitik, alles unwichtig. Also Hauptsache, man hat eine klare Haltung zum Klimaschutz und ist ja auch zu Recht so. Trotzdem fragt man sich dann immer am Ende des Tages, die ganzen Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen, führen zu steigenden Energiepreisen. Mhm. Eigentümer sollen ihre Häuser zusätzlich irgendwie mit Solardächern ausrüsten oder Wärme isolieren. Also es sind enorme Kosten, wo man sich dann immer fragt, wer soll das eigentlich tragen? Und sind die Leute auch wirklich, die Menschen auch wirklich schon so bereit, sozusagen, dass sie ihren Lebensstandard einschränken, um klimagerechter zu leben. Das ist, glaube ich, mal eine Frage für sich, die ich dir gleich stellen will. Aber so wie du es eben dargestellt hast, bei euren Produkten, da kann man eigentlich guten Versicherungsschutz klimaneutral kaufen, ohne dass man Haus und Hof sozusagen verliert.
Absolut, ja. Vor allen Dingen, wir werden also nicht, wie das bisher die Versicherungsnehmer kannten, mit einer jährlichen Beitragsrechnung auf uns aufmerksam machen, sondern tatsächlich auch noch ergänzend hinzufügen, wie viel CO2 kompensiert wurde durch diesen einzelnen Vertrag. Und wir werden auch darüber hinaus auch mitteilen, was insgesamt durch die gesamte Kundschaft von Agencio, also von der versicherten Gemeinschaft der Agencio an CO2 kompensiert wurde. Ich glaube, das ist dann auch nochmal ein Beleg dafür, dass wir dieses Thema sehr ernst nehmen, dass es und vor allen Dingen gelebte Praxis bei uns ist.
Gibt es eigentlich Erhebungen darüber, welchen Fußabdruck die Versicherungswirtschaft aktuell sozusagen erzeugt, also auch durch ihre administrativen Tätigkeiten und im Anschluss darauf vielleicht die Frage, was Sie denn in Ihrem Assekurateur tun, um auch den, nun ich sag mal, Ihren administrativen Fußabdruck möglichst gering zu halten?
Es gibt Zahlen, ob die belastbar sind, das bezweifle ich aktuell. Aber tatsächlich hat die Versicherungswirtschaft selbst auch großes Interesse, diese Zahlen herzustellen und auch zur Verfügung zu stellen. Natürlich kann man ja auch bei den Bilanzen bei dem einen oder anderen Versicherer einiges nachlesen. Aber tatsächlich gibt es jetzt keinen, sag ich mal, eine Studie oder eine Institution, die diese ganzen Daten sammelt und zur Verfügung stellt. Das wüsste ich jetzt gerne, dann würde ich danach mir einige Informationen gerne holen wollen. Wir für uns selbst natürlich müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Also Ingolf hat es ja auch eben auch gerade gesagt, wer zahlt denn jetzt das Ganze? Ich sehe das auch alles sehr, sehr kritisch. Das bitte jetzt nicht falsch verstehen. Wir können jetzt hier von unserer Seite aus, von Deutschland und oder auch jetzt hier von der Versicherungswirtschaft im Grunde genommen nur als gutes Beispiel vorausgehen. Das Klimaziel mit 1,5 Grad, das funktioniert tatsächlich nur weltweit. Da können wir als Deutschland tatsächlich nur mit gutem Beispiel und mit Innovationen vorausgehen. Das ist nun mal so. Und dass Klimaschutz nicht teurer sein muss in der Versicherungswirtschaft als die herkömmlichen Policen, dafür bin ich angetreten und das kann man dann auch sehr leicht gut vergleichen. Und dass wir natürlich unsere die Digitalisierungsprozesse vorantreiben, nämlich jetzt weg von Papier und von Druckerpatronen und mehr auch dann, was digitale Kundenordner betrifft oder auch das Makler-Extranet betrifft. Das sind ja auch nur kleine Beispiele dafür, dass unser Rechenzentrum zu 100% mit Ökostrom betrieben werden muss, inklusive den Strom, den wir selbst verbrauchen, auf Ökostrom basiert, ist ja wohl dann selbstverständlich.
Das ist eine schöne Überleitung. Wir sind ja eigentlich ein Tech-Podcast oder Digitalisierungs-Podcast. Insofern muss das natürlich heute auch Raum einnehmen. Und aber auch bei jedem neuen Versicherungs- oder Assicurateur-Geschäftsmodell steht natürlich heute die Technologie ganz stark im Vordergrund, weil man die Chance hat, neue Prozesse zu bauen, schlankere Prozesse, komplett digitale Prozesse. Moritz, vielleicht willst du die Frage daraus formulieren.
Ja, sehr, sehr gerne. Also vielleicht versuchen wir uns erstmal an einem pauschalen Einstieg, wie Sie das Thema einordnen, Herr Koppius. Wie wichtig halten Sie denn Technologie, modernen Einsatz moderner Technologien im aktuellen Marktumfeld?
Also Technologie ist extrem wichtig in unserer Branche. Ich würde sogar sagen, dass sie das Bild in den nächsten Jahren ganz gravierend entscheiden wird. Was ich zum Beispiel bei der Sondierung von Bestandsführungssystemen festgestellt habe, dass die meisten Bestandsführer sich mit Individuallösungen zum Beispiel sehr schwer tun. Und manuelle Prozesse sind ja fast Blocker und Kostentreiber bei den Versicherern. Und deswegen müssen moderne Technologien mit Unterstützung von KI zum Beispiel auch individuelle Lösungen einfacher und schneller machen. Und wenn man dann natürlich dann auch Kosten und Ressourcen dadurch reduzieren kann, Prozessautomatisierungen nach vorne bringt, ja, dann können auch neue Geschäftsmodelle sich viel schneller entwickeln und einführen. Und deswegen glaube ich, das ist nicht nur für das heutige Marktumfeld, sondern auch erst recht für die Zukunft ganz, ganz wichtig ist. Zum Beispiel auch den Kunden viel mehr einbinden, Self-Service, Chatbots, also ganz wichtige Punkte, um Geschäftsvorfälle direkt vom Makler oder auch vom Versicherungsnehmer ja ganz schnell abschließend selbst zu tätigen. Und darüber hinaus ist dann auch der Ausbau und Sicherung von Marktanteilen nur möglich mit moderner Technologie.
Agencio hat sich ja, und das macht uns sehr stolz, für Sumcumo als Technologiepartner entschieden und damit eben auch für den Einsatz der SCIP-Plattform, also der Sumcumo Insurance-Plattform. Was waren die Gründe für diese Entscheidung?
Das ist eigentlich, gibt's nur einen Grund. Ich glaube, das war 2016, dann haben wir irgendwo mal abends auf der Weihnachtsfeier mit dem Ingolf gesprochen und auf ein Bier und ich habe ihm das damals versprochen, wenn ich mal eine Bestandsführung mir anschaffe, dann kann es nur so ein Kumo sein. Nein, natürlich nicht, Herz beiseite. Also dafür hat es wirklich tatsächlich einige Punkte gegeben, die dafür gesprochen haben. Sehr viele Anbieter haben den Fokus im Backend. Und euer Ansatz, der hat mich wirklich überzeugt, nämlich den Fokus in das Frontend zu setzen, also näher am Kunden und am Vertrieb zu sein. Ich möchte jetzt das Wort Versicherungsparty ungern in den Mund nehmen, aber mit eurem Frontend, Skip Sale, kann Versicherung tatsächlich zum Erlebnis werden und sogar noch für eine unsichtbare Ware. Das ist das, was mich beeindruckt hat. Und auch der nächste Punkt ist, dass wir zum Beispiel keine Schnittstelle benötigen für ein externes Backend. Weil ihr mit eurem Backend Skip Core ein unglaublich leistungsfähiges Kernsystem mit einem hohen Grad an Prozessautomation besitzt. Das ist wirklich klasse. Und ja, was auch überzeugt, last but not least, vom Greenfeld zum Rollout, 12, 14 Wochen. Also diese Performance, die hat wirklich maßgeblich überzeugt.
Ja, Moritz, das klingt ja erstmal ganz gut. Du bist ja quasi einer der wesentlichen Architekten von Skip. Das muss bei dir ja runtergehen wie Öl sozusagen, ja. Aber sind das wirklich Werbebotschaften, die in diesem Fall der Kunde sozusagen übernommen hat? Oder stimmt das wirklich? Also wieso ist das möglich, dass man eine integrierte Versicherungsplattform mit sämtlichen digitalen Frontends in 3 bis 4 Monaten auf die grüne Wiese stellen kann?
Ich bin ja nun auch nicht unvoreingenommen, was das Thema angeht.
Achso, ich dachte, du bist Experte. Sorry, ich hab das gerade verwechselt.
Aber tatsächlich muss man sagen, wir arbeiten eigentlich seit 6 Jahren, seit wir begonnen haben, diese digitale Bestandsführung zu entwickeln, auf genau dieses Ziel hin. Dass wir also neue Versicherer, Assekurateure oder welche Rechtsform nun auch immer eingenommen wird, extrem schnell und trotzdem mit einem größtmöglichen Maß an Funktionalität an den Markt bringen können. Und das eben inklusive digitalen Vertriebswegen und Themen wie Self-Service oder Makler-Extranetz. Und das war sicherlich auch eine holprige Reise dahin. Es mussten viele Produktentscheidungen gefällt werden. Es war viel Arbeit dahin. Und wir sind mittlerweile aber eben genau, wie Herr Koppius das eben beschrieben hat, in der Lage, innerhalb von 3 Monaten so eine komplett neue Plattform für Sachversicherungsprodukte, das muss man eben als Einschränkung noch dazu sagen, herzustellen. Aber eben inklusive Bestandsverwaltung, inklusive Schadenmanagement, Maklerverwaltung und den dazugehörigen Frontends inklusive Abschlussstrecken. Und das möchte ich noch dazu sagen, mit der Möglichkeit für den Kunden jederzeit ohne die Hilfe von so einem Kumo neue Sachversicherungsprodukte an den Start zu bringen. Das heißt also, Herr Koppius, wenn Sie Ihr Produktportfolio dort erweitern möchten in Zukunft, dann sind sie üblicherweise eben nicht auf unsere Hilfe angewiesen. Und ich glaube, das ermöglicht jedem Marktteilnehmer, so wie Agencio, ein Höchstmaß an Flexibilität beim Einsatz unserer Plattform.
Absolut, genau. Das hat uns auch überzeugt. Also wir haben ja nun auch im Vorfeld ziemlich viele Wochen und Monate die Gelegenheit ja auch genutzt, uns intensiv mit der Software von Syncomo zu beschäftigen. Wir haben ja da sehr viele Workshops gehabt, es wurden viele Fragen gestellt, es wurden viele beantwortet, präsentiert und auch die Lösung dafür gezeigt. Und das ist ganz klar, also so schnell ein Produkt auch in den Tarifrechner reinzubekommen und auch das Frontend mit dem Frontend und Backend miteinander zu verbinden, ist natürlich einzigartig. Das ist klasse.
Du hast eben gesagt, KI kann in Zukunft eine größere Rolle spielen. Chatbots hast du als Beispiel genannt. Wir haben ja im Moment in dieser Gründungswelle, Insurtech-Welle, jede Menge neue Technologien, die gerade entstehen, viele Anbieter, die entstehen, mit ihren Lösungen versuchen, Kunden zu gewinnen. Was glaubst du denn, was sich von diesen Technologien als am ehesten auch an der Kundenschnittstelle durchsetzen wird? Also wofür ist die Akzeptanz beim Kunden am ehesten vorhanden?
Ich glaube schon, dass der Kunde immer mehr gerne selbst machen möchte. Also früher, dass man zum Telefonbuch griff und den Vertreter in der Nähe gesucht hat, das ist nicht mehr. Also die Kunden sind wirklich mündiger geworden. Die wollen einfach auch mehr Einfluss nehmen auf ihren Versicherungsschutz, den sie benötigen. Und ich glaube schon, dass dann auch solche Sachen, oh, jetzt muss ich, was weiß ich, eine Adresse ändern, jetzt muss ich meine Bankverbindung ändern oder es hat sich mein Familienstand geändert. Und das, wenn man das wirklich mit ganz wenigen Handgriffen selbst erledigen kann, ohne beim Versicherer anzurufen oder bei dem Vertreter anzurufen, das sind, glaube ich, schon Dinge, die unglaublich wichtig sind. Oder auch ein Schaden, das, glaube ich, ist zukünftig eines der wichtigsten Themen, die der den Kunden für sich zu nutzen wissen möchte, nämlich dass auch der Schaden nicht nur schnell gemeldet ist, sondern dass da auch schnelle Reaktionszeiten erfolgen. Also ich glaube, eine Versicherung macht sich nicht nur stark, indem sie in Sekunden schnell einen Versicherungsschein erstellt, sondern in einer sehr kurzen Dauer, mit einer schnellen Geschwindigkeit fallabschließend die Anforderungen des Kunden bedienen kann.
Das fand ich einen sehr, sehr guten Hinweis. Das haben wir in diesen Podcasts auch schon öfter mal diskutiert. Man hat inzwischen eigentlich ganz gut hinbekommen, den Abschluss zu optimieren. Viele Versicherer bieten auch den digitalen Abschluss an. Nur dann, wenn sich Versicherung beweisen muss, ist ja, wenn man abgeschlossen hat und wenn man sich Kunde nennen darf. Und ich habe immer noch das Gefühl, ich bin irgendwie ein Exot, dass ich mich nicht während meiner normalen Arbeitszeit mit meinen Versicherungen auseinandersetze, sondern irgendwie nachts irgendwie mir mal die Idee kommt, irgendwas zu ändern, Vertragsänderungen anzustoßen oder auch nur eine Adresse zu ändern oder mich mal irgendwie mit meiner Lebensversicherung beschäftige und mir kommen da so ein paar Fragen und grundsätzlich ist ja dann natürlich meistens niemand erreichbar. Also ich bin eigentlich auf digitale Wege angewiesen. Und wenn man die dann nutzt, dann stellt man immer wieder fest, es funktioniert eigentlich gar nichts. Also von dem Versicherer, über dem man seinen Schaden melden möchte, wo das Schadenmeldeformular, nachdem man 2 Stunden rumgeschraubt hat, es einfach nicht hingekriegt hat, das abzuschicken oder festgestellt hat, dass man beim Einbruchdiebstahl leider nicht mehr als 3 gestohlene Sachen im Schadenmeldeformular angeben kann. Also ich schilder jetzt hier wirklich Real-Life-Erlebnisse, die komplette Frustration irgendwie bei mir zurücklassen. Und wo dann der Entschluss auch reift, bei der nächsten Erneuerung vielleicht nochmal genauer nachzudenken, wie mein Versicherungsvertrag am besten aufgehoben ist. Aber es sind ja vermutlich auch deine Erfahrungen. Und man hat so das Gefühl, das ist irgendwie komplette Servicewüste. Aber es wird scheinbar nicht geahndet. Die Vertragstreue der Kunden ist grenzenlos.
Also die ist es mit Sicherheit nicht. Also die Wechselfreudigkeit, die steigt schon. Und das hat also auch nichts nur mit irgendwo 50 Cent an einer anderen Versicherungsurkunde einsparen zu können, sondern tatsächlich hier geht es um das Wichtigste, was wir haben, nämlich Zeit. Und wenn Zeit stundenlang in irgendwelchen Telefonschleifen verbracht wird oder mit einer Papierschlacht von irgendwelchen Schadenanzeigen, Nachfragen und was der Teufel alles, dann ist man dann irgendwann müde. Und wenn zum Beispiel jetzt hier gerade im Schaden die KI behilflich ist, damit auch wirklich schnell geholfen werden kann und vielleicht auch noch diese KI selbst lernt, dann ist das ein unschlagbares Argument für die Zukunft, das mit dem Anbieter A oder B verglichen werden kann. Wenn A schneller und belastbarer ist als B, dann ist klar, wo der Kunde hingeht.
Also ich finde das auch unter diesem Gesichtspunkt fantastisch, dass ihr euch bei Agencio nicht nur das Thema Klimaschutz vorgenommen habt, sondern auch Versicherungen einfach für alle Beteiligten. Dazu gehören natürlich auch die Makler, das Leben einfacher zu machen.
Ja.
Wenn man so ein Projekt noch unterstützen will sozusagen, sucht ihr noch Investoren?
ja, tatsächlich. Wir suchen noch Investoren und Produktgeber. Denn im Laufe der Gründungszeit ist sehr schnell deutlich geworden, dass ein kleines Portfolio das Potenzial von Agencio im Markt sehr einschränken würde. Und durch diese Erkenntnis wurde uns auch klar, dass durch die Zunahme von weiteren Versicherern als Aktionäre und Produktgeber die Agencio-Markt bei Vermittler und Kunden einfach noch interessanter macht. Und Klimaschutz nicht nur im Versicherungsmantel der Kompositversicherung, sondern auch zum Beispiel bei Fondspolisen, Krankenfall, Zusatzversicherung. Also das ist von ganz großer Bedeutung. Und ich glaube auch, dass Agencio dadurch weitere Kapitalstärke und insbesondere auch fachliches Know-how der Anleger bekommt. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass diese erweiterte Aktionärsstruktur genau die richtige Lösung für uns ist.
Okay, das war, glaube ich, nochmal ganz interessant. Vielleicht waren ja bei uns jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer dabei, die sich angesprochen fühlen. Freut sich Holger sicherlich über eine Kontaktaufnahme.
Auf jeden Fall.
Die Bundestagswahlen liegen jetzt hinter uns. Wir haben jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder dieses Thema gestreift. Bisher war es bei Zoom Talk immer so, dass das Ergebnis noch völlig unklar war. Mhm. Jetzt ist es immer noch unklar. Jetzt haben zwar die Bürger abgestimmt, aber dummerweise es wird jetzt in einem sozusagen Hinterzimmer Geschacher wird jetzt eine Regierungskoalition irgendwie ausgeknobelt und entsprechende Inhalte werden irgendwie gehandelt und jede Partei, die dann in der Koalition dabei sein wird, wird auf Dinge verzichten müssen, aber wird auch Dinge durchsetzen. Klimaschutz wird eine wichtige Rolle spielen. Aber unter Umständen gibt es ja auch Dinge, die die Versicherungswirtschaft und die Maklerschaft, die Vermittlerschaft tangieren wird. Wir wollen ja jetzt hier nicht orakeln, aber was glaubst du, was dabei rauskommen kann? Oder was gilt es auf jeden Fall? Also wenn du jetzt sozusagen einen Tisch hättest am Koalitionsverhandlungstisch, einen Platz hättest, was wären die Dinge, die du versuchen würdest, auf jeden Fall einzubringen, auch im Sinne der Vermittlerschaft, der Assekurateure, der vielleicht auch der Versicherer?
Ach Gott, also zuerst möchte ich erstmal feststellen, dass ich mich über dieses Ergebnis vom Sonntag von der Woche unglaublich gefreut habe. Nämlich, dass wir nicht diese Konstellation aus Rot, Grün, Rot bekommen. Denn das hätte tatsächlich dazu geführt, dass das Berufsbild des Versicherungsmaklers ab einem gewissen Zeitpunkt dann im Naturhistorischen Museum zu bewundern gewesen wäre, wenn man dann die Beratung ausschließlich über Honorarberater oder über die Verbraucherschutzzentralen hätte zukünftig abwickeln wollen. Es ist unglaublich schwer, da jetzt eine Wunschliste an die an die Politik zu richten. Ich glaube eher, dass wir als Versicherungswirtschaft aufgefordert sind, dringend was zu tun. Das ist ja zum einen ja das Image, keine Frage. Da könnte man wirklich tatsächlich viel leichter und einfacher was dagegen tun. Wir müssen aber auch feststellen, dass der Versicherungsmakler, das Durchschnittsalter, meine Güte, noch 10-12 Jahre und dann ist das Rentenalter da. Es gibt natürlich jetzt, wir haben es ja auch wieder in der Presse gelesen, auch den Talent Award für die Jungmakler. Aber letztendlich reden wir hier auch über Maßnahmen von Menschen, die bereits in unserer Branche tätig sind. Ich finde, wir sollten, egal ob Vermittler oder Erstversicherer oder was auch immer in unserer Branche, darüber nachdenken, dass wir junge Menschen für den Beruf des für Versicherung, egal ob Makler, Mehrfachagent oder Festangestellter, AO, was auch immer, dass wir Menschen begeistern, anderen Menschen zu helfen. Dass wir dann auch von diesem schlechten Image zurückkommen und ich glaube, nur der Gerichtsvollzieher ist in der Beliebtheitsskala hinter uns. Da sollte man was tun. Also an die Politik selbst, bin ich ganz ehrlich, da richte ich jetzt keine Wünsche, ich richte sie an uns alle selbst, alle, die wir in der Branche tätig sind, Maßnahmen zu ergreifen, damit das Berufsbild des Versicherungskaufmanns Zukunft bekommt, wieder neue Zukunft bekommt. Also da sehe ich eine ganz große Herausforderung.
Das ist eine Herausforderung, die wir, glaube ich, alle sehen. Du hast es so ein bisschen angedeutet, eigentlich müssten die Teilnehmer in diesem Markt selber viel mehr tun für ein gutes Image, aber auch für das Thema Nachwuchs. Ja. Du kennst ja viele Makler. Und du hast eben gesagt, das Durchschnittsalter ist irgendwie so Mitte 50 oder so. Mhm. Haben die alle Probleme, sozusagen ihren Betrieb auch an die nächste Generation zu übergeben? Oder sind die Preise so hoch, dass man dann doch eher verkauft oder zumindest den Bestand verkauft? Letztlich reden wir hier, wir haben vorhin mal über die 100 oder 170 Jahre Assekurateurshistorie gesprochen. Auch der Berufsstand des Versicherungsmaklers ist ja nun ein altehrwürdiger eigentlich. Mhm. Warum funktioniert das nicht mehr? Warum wollen junge Leute nicht diesen Beruf ergreifen? Das muss doch Gründe haben. Die wahrscheinlich sind die vielschichtig, aber hast du so zwei, drei Ideen, woran es liegen könnte?
Also ich glaube schon, dass natürlich die Einkommenssituation für jemanden, der jetzt, sag ich mal, ja, den Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Schwerpunkt Versicherung, wenn er den erfolgreich abgeschlossen hat, nicht den Mut hat, sich selbstständig zu machen. Also ohne Bestände ist das auch ganz schön schwer. Und wenn man dann auch noch sieht, dass die Quotagen in der Krankenversicherung nur noch die Hälfte zur Vergütung kommen, aber dafür die Stornohaftungszeit sich verdoppelt hat. Und genauso ist es ja auch in der Vermittlung von Lebensversicherung, Rentenversicherung oder Fondspolisen. Da haben wir ja auch viel höhere Stornohaftungszeiten. Und da muss ich schon sagen, das kann ich verstehen. Wenn ich heute einen Kunden berate und zum Abschluss bewege und bei dem sich in 3 oder 4 Jahren durch irgendeine Lebenssituation dann noch auch noch persönlich in die Haftung genommen werde, ohne dass ich hier eigentlich schuld bin für diese Situation. Es lag ja auch nicht an der Beratungsqualität. Das macht natürlich ein Stück weit Sorge. Und es dauert natürlich unglaublich lange, bis man sich eigene Bestände aufgebaut hat. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, nämlich, dass man auch seinen Lebensunterhalt von der ersten Stunde der Selbstständigkeit selbst gestalten kann und dafür Sorge zu tragen habe. Das ist, glaube ich, unglaublich schwer. Makler suchen schon eine Nachfolge, aber dann haben wir hier auch ein Generationsthema. Ich habe das ja selbst ja auch mal vor einem Jahr gemerkt. Wenn man sagt, man muss da und da in die Richtung gehen und das ist, hier muss noch an Infrastruktur neue Dinge eingebaut werden. Und wenn man dann aber auch immer wieder in die Vergangenheit abstürzt, ja, früher war alles besser, alles war schöner, es hat doch früher immer geklappt, dann ist das halt für einen jüngeren Menschen mit anderen Ideen natürlich unglaublich schwer, Fuß zu fassen. Und was ich nun mal feststelle, dass natürlich Bestandsverkäufe stattfinden, dass große Makler kleine Makler aufkaufen und dann noch größere Makler, mittelgroße Makler, das ist ja überall festzustellen und nachzulesen. Und das ist halt, glaube ich, auch so ein Kernproblem. Aber letztendlich, das muss man schon sagen, also auch der Makler, der hat sich ja auch weiterentwickelt. Also wenn ich jetzt mal so sehe, so die letzten 10 Jahre, muss man schon sagen, dass auch hier durch die Technik der Makler auch gelernt hat, dass er Zeit spart für die Verwaltung und mehr Zeit nutzen kann für Akquise oder auch für Serviceleistungen beim Kunden. Also da tut sich ja schon so ein bisschen was. Und seit Corona hat er dann auch festgestellt, dass eine Präsenz beim Kunden im Wohnzimmer auch nicht mehr stattfinden muss, dass er das jederzeit mit Handy oder Notebook von überall von der Welt aus machen kann.
Ja, sehr viel ist im Fluss. Wie immer am Ende dieses Podcasts stellen wir fest, wir konnten nicht alle Themen behandeln. Das gibt uns aber genug Stoff für weitere Folgen von Sumtalk. Erstmal dir, Holger, vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Auch vielen Dank an Moritz für die Co-Moderation. Wir sind begeistert von dem Agencio-Projekt und wünschen dir und deinen Mitstreitern dafür alles Gute, viel Erfolg. Und hoffentlich können wir dann vielleicht im Jahr oder so dann in einem weiteren Zoom-Talk mal darüber sprechen, wie ihr aus den Startlöchern gekommen seid.
Das ist eine tolle Idee. Lieber Moritz, wir können ja im Nachgang schon mal einen Termin festlegen.
Das machen wir sehr gerne.
Ja, ich habe mich auch zu bedanken bei euch zwei. Es war wirklich wunderschön mit euch. Das war mir ein großes Kino. Dankeschön.
Ja, tschüss an alle. Bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.